Ja, mhm. Handschuhe. Ja. So bei normalen Leuten oder nur im Gravel?
Im Gravel sind ja noch die normalsten Leute, muss man ja sagen.
Deswegen fahren die auch alle so rücksichtsvoll miteinander.
Richtig, Pidcock musste ich zweimal auch einfach so eine Ansage machen und dann auch so ein paar holländische Straßenfahrer, die auf jeden Fall nochmal in ihrem Wortschatz arbeiten müssten.
Nee, also Paul Meunier hat dieses Jahr die meisten Siege und hat sogar jemals die meisten Siege in einer Saison aller Franzosen.
Wow.
Aber es hat noch nie ein Franzose 16 Rennen im Jahr gewonnen.
Es geht nach Hause vom Rennen der fallenden Blätter. Dein Busticket geht heute über Köln nach Mallorca. Die Offseason wird nun fast für alle Realität, außer für unseren Ben. Paul ist frisch zurück von der WM, Andy glücklich in der Agent Offseason und ich habe mich zum Ferienstart erstmal nach Mallorca abgesetzt. Leider habe ich selbst keine Ferien mitgebracht. Im Besenwagen ist heute trotzdem ruhig, der Winter wird anstrengend genug. Danke fürs Einsteigen auf jeden Fall. Schnall dich an. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andy Stauff.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, Blackroll mal wieder Partner im Besenwagen heute. Und was habe ich hier dabei? Nach Mallorca geflogen. Natürlich haben wir zwei Blackroll-Kissen hier im Gepäck mit dabei und eine Blackroll. Ohne die würde ich, glaube ich, auch wöchentlich Bandscheibenvorfälle erleben. Also Blackroll muss bei mir jeden Abend sein. Einmal Wirbelsäule bearbeiten von oben nach unten. Und die Kissen natürlich auch Gold wert. Wenn du irgendwo hinfliegst, wo du nicht weißt, auf was du schläfst, ist es meistens was Schlechtes. Und seit wir Blackroll-Kissen haben, die wunderbar klein zusammenzurollen sind, sind die immer mit dabei. Aber ich habe gehört, vielleicht muss ich mir da schon wieder was Neues zulegen.
Es gibt nämlich jetzt ein neues Kissen von Blackroll. Das heißt dann einfach Recovery Pillow Plus. Und das ist ein bisschen größer. Also es jetzt vielleicht kann man auch gut mitnehmen. Also genauso einzurollen wie das bisherige auch. Ist halt ein bisschen größer. Und man kann es von der Höhe her einstellen. Also du hast so eine Zwischenlage, die du rein und rausnehmen kannst. Und kannst dann eben anpassen an deine Höhe. Also bei mir ist auch mit dem normalen Kissen so schon noch okay mit der Schulter, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal ausprobieren mit diesem zusätzlichen 2 Zentimeter, die du da bekommst oder bekommen kannst, musst du nicht. Und wie gesagt, ein bisschen größer. Ist jetzt für mich jetzt als große Person auch nicht so verkehrt. Aber ja, das oder das normale Recovery Pillow ist auf jeden Fall immer im Gepäck dabei. Und so seit ein, zwei Jahren mache ich ja auch regelmäßig Blackroll und kann es mir auch einfach nicht mehr vorstellen, das nicht regelmäßig machen zu können.
Ja, und wenn auch ihr da draußen Bock habt, das neue Recovery Pillow Plus, heißt es übrigens, auszuprobieren oder andere Produkte von Blackroll, dann bekommt ihr auf blackroll.com 15% Rabatt mit dem Code BESENWAGEN15, alles groß geschrieben.
Das Ganze natürlich immer nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Wie geht's euch, Jungs?
Bin müde.
Du hast auch keine Off-Season.
Keiner hat Off-Season von uns. Doch, Agent Off-Season ist aber.
Nee, würde ich nicht sagen.
Was macht ihr jetzt so?
Die gibt's nicht. Die Agent-Season ist immer.
Ihr müsst ja scouten, wenn gerade nicht Wechselfenster ist.
Händchen halten jetzt auch gerade im Winter. Es kann ganz schön lang werden, ne? Winterdepression hat man nicht nur als so...
Bei wem muss man?
Normaler Mensch, der jetzt hier wohnen bleiben muss, sondern auch als Radprofi vielleicht.
Wer muss am meisten Händchen gehalten bekommen?
Eigentlich ist da keiner so pflegebedürftig, muss ich sagen.
Aber ihr habt auch noch ein paar Leute im Einsatz, oder?
Ja, sind auf jeden Fall, laufen hier gerade noch Rennen. Holland-Rundfahrt, da fahre ich sogar diese Woche nochmal hin.
Oha.
Und dann ist natürlich jetzt noch das World Tour-Rennen in China läuft auch noch.
Ja, da kriegen wir noch einen Gruß heute. Aber spannend wird es erst nächste Woche, weil unser Ben wollte ja auf jeden Fall irgendwie auch so ein bisschen auf Ergebnis fahren. Aber ich habe mal geguckt, so krasse Bike-Etappen sind gar nicht drin. Wir bleiben gespannt. Ja, Paul und ich haben uns gesehen am Wochenende. Mehrfach an mir vorbeigefahren.
Da war was.
Ach, stimmt, ja.
Wie war's? Also du hast ja schon unseren Podcast hier kannibalisiert und eigentlich einen Gast, den ich für heute hätte theoretisch eingeladen, selber eingeladen. Ich habe die Folge noch nicht gehört. Wie war's mit Pösti?
Naja, kannibalisiert habe ich nicht, weil ich habe ja einen Gravelfahrer eingeladen und wir sind ein Straßenpodcast, von daher.
Wir sind ein Radsport-Podcast, Paul. wenn es gerade passt, auch ein Angel-Podcast. Und über Laufen sprechen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Da beschweren sich die Leute immer zu reden.
Ja, mit Firsty Plus wäre ein bisschen über dies und das gar nicht so krass viel über die WM geredet.
Ja, du musst mal ein bisschen erzählen. Es war auf jeden Fall eine krasse Veranstaltung. Percy hat auf jeden Fall eigentlich ganz stabil abgeliefert. Hartes Rennen. Nils Pollitt hat mich auf jeden Fall kackend dreist angelogen am Start und hat gesagt, er macht hier nur RTF heute. Und Paul, du hast schon gesagt, so einige Straßenfahrer haben sich gewundert, wie hart das war. Also nochmal zur Erklärung an alle, die keine Ahnung haben, es war Gravel-WM am Sonntag. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Am Sonntag für Männer, am Samstag für Frauen. Und Paul war am Start. Ich habe Flaschen gereicht. Und es war auf jeden Fall ein geiles Rennen. Also Atmosphäre cool, viele World Tour Profis am Start. Trotzdem ein paar Gravel-Fahrer auch geschafft, sich vorne zu platzieren. Aber eigentlich nur die, die auch Straße fahren.
Ja, hast du schon ganz gut zusammengefasst. Viel mehr gibt es. Nee, also sagen wir mal, so jemand wie Mathieu oder Wout hat gefehlt, so wo du weißt, die sind so großer Favorit, dass irgendwie die auch ein paar Leute da haben, die für die fahren. Und so war es halt komplette Anarchie und das war, also ich bin es ja schon ein bisschen gewohnt, also für mich war es nicht so schockierend, aber du hast halt alle so deutschsprachigen oder alle anderen, wo ich so ein bisschen was schon abhört, auch Straßenfahrer um mich herum auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie fluchen hören. Unter anderem auch Nils. Und ich glaube, Nils war auf jeden Fall auch froh, als er dann irgendwann den Weg nach vorne geschafft hat, um zu attackieren. Und dann war er auch weg. Weil bis zu dem Punkt hat er sich, glaube ich, da hinten nicht so wohl gefühlt. In der Trommel, oder wie nennt man das, in der Waschmaschine. Und er war, also es war ich asozial, wie da rumgefahren wurde. Also jeder hat reingehalten. Auch Pidcock musste ich zweimal auch einfach so eine Ansage machen, weil er mich einfach zur Seite boxen wollte. Und dachte ich mir, Alter, du was, also so wirklich so, wo kein Platz mehr ist. Also wenn du selbst auf dem Feld kein Platz mehr ist, weißt du? Also dann kommt nur noch irgendwann so Zaun. Da noch irgendwie sich durchschieben, da dachte ich auch so. Und dann auch so ein paar holländische Straßenfahrer, die auf jeden Fall nochmal in den Wortschatz arbeiten müssten. Also sagen wir, es sind ein paar Worte geflogen und gab ein paar heiße Diskussionen auf dem Rad. War auf jeden Fall unterhaltsam. Aber ja, war brutal.
Ich kann es mir gut vorstellen.
Ja,
the Spirit of Gravel.
War brutal schwer. Und jetzt aus meiner Perspektive, ich war halt komplett überfordert mit den ganzen Antritten. Also halt auch mit dem Schlüsselbein, so die 1000 Watt, die sehe ich halt gerade so, weil ich nicht richtig ziehen kann am Lenker. Alter, und dann jede, also pro Runde, keine Ahnung, wie viele Antritte das waren. Und Percy meinte, der hatte 38 Mal 30 Sekunden 700 Watt oder sowas. Über 700 Watt im Rennen. Das ist halt pervers. So, mach das mal im Training, das machst du nicht. und du hast halt gemerkt, dass die Straßenfahrer einfach einen Vorteil hatten, weil die halt, die sind jetzt nicht bessere Rennfahrer, die sind aber wesentlich fitter als wir rein Gravelfahrer, die nur Gravelrennen fahren wollen. Diese Explosivität, diese Intensität, die haben wir halt nie in Rennen und das hast du halt gemerkt. Und wie du schon sagst, die vorne reingefahren sind, das waren alles Fahrer, die im Conti-Teams fahren. Ich glaube, Percy war dann so der Erste, der mittlerweile nicht mehr in einem Straßenteam ist. Und ja, demzufolge ist er auf jeden Fall ein starkes Rennen gefahren, aber ja, war schon brutal schwer.
Ja, sah so aus. Ich habe es nur im Fernsehen gesehen, aber ich dachte mir schon so, so eine verwinkelte Strecke, das macht vielen Leuten auch gar keinen Spaß. Einfach,
also für den Kopf war es echt hart. Also das war echt sehr, sehr challenging, muss ich sagen. Ah ja, genau, noch eine Sache dazu. Kleine Werbung, natürlich am Freitag um 18 Uhr auf dem Ortszeitkanal bei YouTube ein Video zur Weltmeisterschaft.
Ja, ich bin ja erstmal in Urlaub geflogen direkt danach. So, es war auch challenging für mich. Erstmal urlaubsreif. Und ich habe ultra High Life, was diesmal auch wieder so ist. Also nächste Woche kann ich erzählen, was ich arbeite gerade.
Also was machst du jetzt, Urlaub oder Arbeit?
Diese Woche
also,
noch nicht.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Hier gelandet gestern. Ja, ich muss arbeiten. Meine Freundin macht Urlaub. Aber wir fahren einmal zusammen Rad am Tag, wenn es klappt. Okay. Ich habe auf jeden Fall gestern vor und nach Landung am Telefon verbracht heute Morgen ab 8 schon wieder. Aber die schlimmste Baustelle von gestern ist schon wieder gelöscht. Ja, mich würde das mal interessieren. So, normale Leute können ja ihren Urlaub so ein bisschen aufeinander abstimmen. Hier klappt das auf jeden Fall sehr schlecht. Aber es sieht immer gut aus von außen, glaube ich. Ich glaube, die Leute denken immer so, ah ja, immer nur am Radfahren zusammen, super High Life.
Hätte ich jetzt auch gefragt. Ich wollte mal wissen, wie viele Urlaubstage du eigentlich so hast im Jahr.
Ja, mein Leben ist Urlaub, das weißt du. Ja, Malle, heute erstmal schön geregnet. Aber ich habe uns als geübter nordrhein-westfälischer Wolkensurfer genau auf der Windkante so weg von der Wolke treiben lassen, 50 Kilometer. Dann sind wir ins Café eingecheckt.
Und dann umgedreht und 50 Kilometer durch den Regen gefahren. Nee,
die Wolke ist oben drüber. Wir saßen natürlich anderthalb Stunden im Café oder so. Und dann Gegenwind zurück, aber trocken. Ja.
Das hört sich auch nach richtig viel Arbeit an.
Aber ab morgen ist, glaube ich... Ab morgen ist gut.
Beneidenswert. Also ich hätte jetzt auch schon fast Lust, auf Mallorca Rad zu fahren. Vielleicht bei einem bisschen besseren Wetter, aber auf jeden Fall ist es wahrscheinlich schöner als hier gerade.
Sind auf jeden Fall natürlich zurzeit keine Profis da. Also schon auf jeden Fall
so ein Pech, aber
viele,
auch.
Viele Gruppen heute gesehen.
So. Jetzt muss der Basti mit Amateuren fahren, geht ja gar nicht.
Auf dem Rückweg habe ich auf jeden Fall so einen kurzen Freudemoment gehabt. Es hat uns so einer überholt mit so bergauf Antritt, so vorbeigesprintet bergauf, dann genauso schnell gefahren mit Racing Circle Trikot. Und dann haben wir zusammen mit dem in einem Ort so ein bisschen im Verkehr festgehangen und da war noch so ein Opa mit einem rose E-Bike. Dann hatte ich dann so ein rose E-Bike und ein Racing Circle Trikot um mich rum. Habe ich mir gedacht, ich habe Malle durchgespielt jetzt. Marketingtechnisch.
Soweit ist jetzt, haben wir schon die deutschen Räder
die
nach.
Die deutschen E-Rennräder. Ja. Ah ja. Ey, letzte Woche habe ich schon, als ich geguckt habe, wo du trainieren warst, Fossi, habe ich schon festgestellt, dass du diese Woche 20.000 Kilometer dieses Jahr auf Strava haben wirst. Wollte ich einmal feiern hier mit euch. Und einmal so checken, wer von uns wie viel Kilometer hat. Einmal kurz vergleichen.
Woher weißt du das? Hast du es gecheckt?
Ich habe einfach letzte Woche geguckt, wo du trainieren warst, weil du ja wieder in Düsseldorf unterwegs warst und du hast gesagt, du warst da und da. Und dann war ich halt auf deinem Profil und da stand halt 19.800 irgendwas. Mhm. Also jetzt müsste es, hast du geguckt?
Nee.
Ist zu wenig, Paul. Muss mehr trainieren.
Andi, du hast doch auch geguckt. Am Montag haben wir uns doch gesehen.
Ich habe auch
aber das ist ja dieses,
noch mal bestätigt. Andi, ich muss das nochmal bestätigen, Andi, weil ich nicht glauben konnte.
Das ist ja seit Januar.
Ach so, okay.
Das ist seit Januar.
Dann geht's. Also ich habe seit Januar auf jeden Fall keine 1.000.
Das
hat mich selbst ein bisschen schockiert, weil gefühlt bin ich auf jeden Fall mehr gefahren.
Das ist echt traurig.
Das ist auf jeden Fall traurig.
Vielleicht habe ich auch ein paar Mal nicht hochgeladen, das kann auch sein, aber auch das wird jetzt auch nicht 5.000 draus machen.
Der Radsport-Podcaster.
Ja. Muss ich ja nicht für Radfahren zum Podcasten.
Hast du erst geguckt?
Ja, das stimmt natürlich.
Also ich habe 14.588.
Auch erst seit Januar.
Paul Forster hat 20.305. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, dann komme ich wahrscheinlich dieses Jahr so oft 23 oder sowas, denke ich mal. Interessant.
Ja, 1.000 schaffe ich auch noch.
Wollen wir mal sehen.
Vielleicht schaffe ich auch 2.000 noch.
Jeden Tag 100, Andi.
Jeden Tag 100? Nee, habe ich auch mehr Zeit.
Das war doch die einzige Phase, wo du mal richtig Kilometer gefahren bist.
Ja, in den letzten Jahren, aber so früher konnte man das schon auch mal in der Woche machen, so 1.000 Kilometer.
Ich glaube, ich habe noch nie eine 1.000 Kilometer Woche gehabt, glaube ich.
Mach doch jetzt mal.
Nächste.
Das bringt dich nochmal richtig weiter, so eine 1.000 Kilometer Woche.
Ja? Wie eine Grand Tour.
Das ist wirklich so. Das ist fast wie eine Grand Tour, ja. Hast nochmal einen anderen Motor danach.
Alles klar, im November dann.
Kann man auch nicht zu oft machen, aber ich arbeite mit einem Sportler zusammen, der hat mir mal eine Woche geschickt, da hat er 45 Trainingsstunden gehabt. Das ist schon gut, ne? Ja.
45, das sind ja jeden Tag, wie viele Stunden dann?
Ja, 7 Tage die Woche.
Ja, dann rechne mal kurz den Kopf aus.
6,5.
Sind keine 7 Stunden am Tag, aber fast.
6,42.
Das ist schon viel, ne?
Das ist okay, ne?
Kann man machen. Ich hoffe, der hat keinen Rest-Day gemacht da. Ja.
Das wäre krass.
Also ich glaube, das meiste, was ich mir in einer Woche gefahren bin, war so Das waren aber auch fast 1400 Kilometer. Und da bin ich am Ruhetag bin ich 4 Stunden gefahren.
Also relativ
easy.
Ich bin ja mal an einem Tag 600 gefahren. Ich weiß nicht, aber ich glaube, in der Woche waren es dann auch trotzdem auch nicht 1000.
aber da wärst du so nah dran gewesen, dass hättest du locker geschafft.
Das wäre easy gewesen, ja. Naja. Ey, ich habe eine Frage.
Ja, aber vielleicht das ein besseres Ziel für dich als ein UCI-Punkt, mal 1000 Kilometer in einer Woche zu fahren. In so einer, hast du noch gerade eben gesagt, du hast ja manchmal so Phasen, wo du nicht so viel zu tun hast. Und dann kannst du mal so eine 1000er Woche fahren.
Ja, gut, aber das ist ja einfach, wenn man es wirklich drauf anlegt. Also es ist halt anstrengend, aber...
Ja, sagst du so und hast aber trotzdem noch nie gemacht.
Ich fahre halt nach so, ich höre halt auf meinen Körper, weißt du, Andi. Gute Überleitung. Auf den Körper hören. Ich scheine irgendwie der Einzige zu sein, weil ich auf meinen Körper höre, der noch mit Handschuhen fährt auf der Welt. Irgendwie ist das out geworden. Und ich hatte mir das schon länger hier mal aufgeschrieben, mal zu fragen, warum eigentlich? B, wer weiß noch, welche Handschuhe gut sind? Weil irgendwie, ich habe zwar welche, aber die sind irgendwie nicht so richtig geil. Bei mir ist das so, ich schwitze ja nicht so viel, aber ich schwitze an manchen Körperstellen. An den Knien zum Beispiel und an den Handgelenken. Und dann sind immer meine Hände feucht und dann rutsche ich, sobald ich mich anstrenge, rutsche ich so ab auf dem Lenker. Deswegen Handschuhe und so zwischen Daumen und Zeigefinger, finde ich, wird meine Haut immer so rau von vorne von diesem STI. Deswegen, ich kann eigentlich gar nicht ohne fahren, ehrlich gesagt. Mal so 2 Stunden oder so, aber mehr geht eigentlich gar nicht. Deswegen, ich finde Handschuhe auch gut, aber irgendwie fährt sie keiner mehr, oder?
Ja, nicht im Training, ne? Also im Rennen, also ich kann im Rennen nicht ohne Handschuhe fahren. Aber im Training mit Handschuhen also ist schon komisch.
Also ich kenne, glaube ich, außer... Dir fährt, glaube ich, nur noch mein Vater mit Handschuhen, aber nur wegen Full Kit.
Ja,
nicht wegen den Handschuhen, sondern
im Training,
weil auch die Handschuhe zum Trikot passen.
Also, ja, ich meine,
ja, der
ich
fährt mein ja nur Training. Noch
ja, genau, aber das musst du dazu sagen. Vor allem im Rennen fahren natürlich noch viele Handschuhe. So.
Ja, klar. Aber selbst im Rennen gibt es mittlerweile auch schon
einige, auch da wegen Full Kit.
Die keine Handschuhe fahren, oder?
Oder wegen Speed. Also irgendwann gab es ja diese Aero-Handschuhe.
Ja, die kommen
ich
wieder.
Ich weiß nicht, ob die irgendwie was bringen.
Das wird wieder mehr ein Thema jetzt gerade.
Ja, Handschuhe?
Ja.
So bei normalen Leuten oder nur im Gravel?
Naja, also im Gravel sind ja noch die normalsten Leute, muss man ja sagen, aber
genau, deswegen fahren die auch alle so rücksichtsvoll
miteinander. Die normalsten
richtig,
Leute.
Also im Gravel würde ich erstmal prinzipiell Leuten empfehlen, mit Handschuhen zu fahren, weil das hat mehrere Vorteile. Ja, und sonst Aero, ja, wird immer mehr, auf jeden Fall immer mehr Thema, ja. Da Aero-Handschuhe.
Aber meinst du, bringt das dann was an den Handschuhen? Ja, okay.
Ich glaube, das ist so krass individuell.
So nochmal 0,7 Watt sparen, dann darauf kommt es an. Ich weiß gar nicht, wann das. Also ich glaube, ich bin im Training, bin ich dann immer nur, wenn lange Handschuhe gefahren, wegen Kälte, aber.
Ja gut, das ist ja was anderes.
Sonst musste man ja auch auf jeden Fall die Tenlines vom Rennen wegbekommen. Also das war, glaube ich, der eigentliche Grund, ohne Handschuhe zu fahren, damit die Hände halt auch braun sind.
Habt ihr eine Empfehlung für Handschuhe noch so von früher, wo man noch Handschuhe gefahren ist?
Nee, ich habe ja immer nur die von den Teams gehabt.
Ja,
ja, ich kann sowas wie Röckel und sowas, das ist schon in Ordnung. Also, ja. Ey du, das ist wie Gonzo, auch einfach mal zu den Oldschool-Marken greifen.
Ja.
Das ist meistens ganz okay. Nee, also jetzt mal ohne Mist, also ist jetzt auch keine Werbung, weil... Aber ich habe die Handschuhe halt über
hier. Hol dir doch ein Lenkerband, was du auch mit schwitzigen Händen fahren kannst. Dann kannst du die mal ausziehen.
Ja, aber ich fahre ja hauptsächlich so am Griff vorne.
Ja und?
Der wie geht das so Lenkerband da rum?
Nass. Ja, genau.
Andi, das Thema hatten wir schon mit der Sitzposition. Schönes
Kork-Lenkerband.
Ja. Nee, also ich würde tatsächlich einfach mal klassisch Röckel einfach mal empfehlen.
Ich nehme auf jeden Fall gerne Tipps aus der Community an. Weil ich brauche auf jeden Fall mal ein paar Gescheite. Oder 2 Paar auch.
Ja, oder kauft ihr doch so Retro-Dinger aus Leder. Das würde noch
dazu passen, Handschuhe zu fahren. Das hatte ich früher von Rafa. In Weiß. Gestepptes Leder in Weiß von Rafa. Die waren mega geil. Aber die hat irgendjemand mal in die Waschmaschine geschmissen. Dann waren die durch.
Wie machen das jetzt so die neu dazugekommenen Radfahrer? Die kennen ja überhaupt gar keine Handschuhe beim Radfahren,
ich auch,
oder?
Ja.
Weil diese ganzen so Klamottenhersteller, die machen doch alle keine Handschuhe, oder?
Nee, ne? Also nicht so richtig.
Also Rafa hatte mal so kurze Dinger, aber jetzt so... Paranormal macht doch keine kurzen Handschuhe, oder?
Ich werde einfach auf jeden Fall
an diesen hippen
sau oft gefragt, warum ich mit Handschuhen fahre.
Ja, ich, mit Handschuhen fahren ist schon fast wie ohne Brille fahren. Ja,
das stimmt. Gestehe ich zu. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Überleitung aus dem persönlichen Corner in den Pro-Sport-Corner. Andis Ex-Lieblingssüßigkeit steigt bei der Tour de France ein. Und ich bin jetzt schon total gespannt, warum es nicht mehr die Lieblingssüßigkeit ist und was die neue Lieblingssüßigkeit von Andreas Stauf ist. M&M's jetzt bei der Tour de France als Sponsor in der Karawane am Start, habe ich gehört.
Das ist für mich tatsächlich ein Grund, sich da hinzustellen, weil ich liebe M&M's.
du kriegst ja jeder
was. Das wäre auch auf jeden Fall ein Grund gewesen.
Ich habe das ja dieses Jahr mal mitgemacht. Es ist voll schwierig, überhaupt irgendwas zu kriegen.
Echt?
Ja, du standst halt da schlecht, sage ich mal.
Ja, normalerweise, also ich kenne halt auch so, dass du eigentlich
so weit oben am Berg und so. Du musst am Anfang der Etappe auch stehen oder in so Orten, wo die viel, richtig viel Vorsprung haben. Am Schluss haben die immer Stress. Weißt du, die kriegen immer Stress gemacht.
Hier gibt es die Tipps.
Ja, aber ich habe auch schon gedacht, als ich das gelesen habe, ah cool, dann gibt es aber auch so immer bei der Tour de France wahrscheinlich jetzt M&M's. Nicht nur von der Karawane, sondern auch so im genau, im VIP-Zelt, im Village. Ne? Also so richtige VIP-Zelte gibt es nicht, aber es gibt ja einen Bereich, wo eigentlich nur so die Fahrer und so reinkommen. Ja,
und die registrierten Agenten.
Und die registrierten Agenten, genau. Ja, M&M's Peanuts war schon eigentlich immer ganz cool. Und dann habe ich auch was Besseres gefunden. Und ich will das gar nicht, jetzt hier Schleichwerbung machen, aber Trez.
Ah ja.
Die gibt es nämlich ohne diesen Zuckerguss und auch in der Papierverpackung. Richtig gut.
Wie heißen die?
Schicke ich dir nochmal.
Treats.
Mach mal, bitte. Weil, also ich bin schon M&M's, also es gibt ja, wenn ich in den USA bin, da gibt es ja dann eigentlich immer so ein ganzes Regal mit verschiedenen M&M's, ne? Also Dinge, die es bei uns gar nicht gibt. Und,
die gibt es bei uns auch, aber nur in ausgewählten Geschäften.
Ja, weiß ich nicht. Also dieses ausgewählte Geschäft.
Doch, ich habe bei mir hier um die Ecke, kann ich dir mitbringen. Hier ist so ein Kifferladen, da kannst du so nur so alle möglichen Süßigkeiten kaufen.
Im Kifferladen?
Wie heißt der? Ist das der
von
Marek?
Ja, also, nee, ich glaube irgendwas mit Wonderland oder so.
Ja, okay.
Ich habe einen Kumpel so von ganz früher aus meiner Emo-Phase, der hat so einen Kifferladen auch.
Sind die M&M's gefüllt mit speziellen Sachen?
Ja,
ja,
aber mit so Marshmallow und Cookies, keine Ahnung. Nee,
das meine ich jetzt gerade nicht mit speziellen Sachen, aber ist egal.
Ach so.
Nein, Mann, da gibt es nur Süßigkeiten zu kaufen in dem Laden.
Ja, weil du Kifferladen gesagt hast, Mann, deswegen.
Ja, da gehen halt alle Kiffer einkaufen, um sich ihre
wenn sie einen Fressflash
bekommen. Genau.
Okay.
Ja, nur deswegen gibt es den Laden.
Geil, ist der im Kifferviertel?
Oder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sonst so ernsthaft Süßigkeiten einkaufen gehen.
Gut, okay. Ist auch so ein bisschen Radfahren passiert? Irgendwie?
Ist oder? Schon, ja. Paar so Aufzeichnungen haben wir. Wir können ja jetzt auf jeden Fall mal so den Ben einspielen. Unseren Ben, weil aktuell ist auf jeden Fall gerade China. Ben hat uns, wer das jetzt hört, der Ben sagt, dass er das mit Video schickt. Das hatte einen speziellen Grund. Eigentlich hatten wir vor, mal Videopodcast zu starten, aber wir verschieben das aus Gründen immer mal wieder. Also die Voicemail von Ben ist diesmal ein Video. Vielleicht spielen wir das auf Instagram aus.
Hallo in den Besenwagen, diesmal per Video und natürlich aus China. Wir haben 2 von 3 Tagen hinter uns. Es ging bisher ganz schön ab, heute hat es nur geregnet. Ja, ein spicy Finale mit einem Sprint mal wieder, aber ja, ich glaube, wir haben bisher gezeigt, dass wir alle gut drauf sind, haben viel auch mitgearbeitet. Aber am Ende des Tages wurden wir jetzt noch nicht mit Etappensieg belohnt, aber wir haben noch ein paar Chancen und hoffen mal drauf, dass da noch was geht. Ansonsten gibt's nicht viel zu erzählen. Mein erstes Mal hier in China ist auf jeden Fall ganz cool. Das Wetter könnte ein bisschen besser werden. Ja, aber 30 Grad und Regen ist irgendwie auch ganz witzig. Drückt mir weiter die Daumen. Ich berichte nächste Woche ausführlich. Liebe Grüße und wie immer bis zum nächsten Mal, euer Ben.
Ja, Ben, tut mir leid, dass ihr noch nichts getroffen habt.
Wir können ja direkt auf Paul Manier, der hat nämlich was getroffen.
Ja, der hat einiges getroffen, ne? Dieses Jahr. Also vor allen Dingen im letzten Monat. Der hat jetzt wirklich innerhalb eines Monats 11 Rennen gewonnen, plus eine Punktewertung.
Ja, der war doch irgendwie verletzt Anfang der Saison oder so, erste Hälfte, oder? War da nicht was?
Nee. Der war direkt schon Anfang des Jahres beim Omloop, war der Zweiter. Mhm. Und hat ja eigentlich auch schon letztes Jahr war er Neoprofi, erste Profisaison, hat Ende des Jahres auf jeden Fall, ich glaube, 3 Etappen bei der Tour of Britain gewonnen. Und dann schon dieses Jahr super stark ins Frühjahr gestartet. Ich habe da noch bei einem Klassiker mit Tom Steels vom Team Quickstep gesprochen. Und da hat er mir schon gesagt, dass sie die nächsten Jahre so ein bisschen das Team nach Paul Meunier ausrichten. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, also klar, letztes Jahr Tour of Britain schon, das war schon krass. Aber die wussten wahrscheinlich schon oder haben so geahnt, was da kommen kann. Und so seit Mitte des Jahres läuft es eigentlich dann richtig gut bei ihm, ne, muss man sagen. Und hat jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch die meisten Siege eingefahren. Ich glaube 16.
16, also ja, ich habe gerade gezählt.
Letzten Monat, glaube ich, ganz am Anfang irgendwie bei Oman-Rundfahrt, glaube ich, oder so eine Etappe gewonnen. Und kann man sich, glaube ich, drauf freuen. So, der hat jetzt zwar eigentlich alle Rennen fast mit Sprint gewonnen, aber wie gesagt, Omloop schon 2. Und das Team, das richtet sich ja gerade eher jetzt mit dem Abgang von oder mit dem Wechsel von Remco Evenepoel, sich wieder so ein bisschen, orientiert sich ja ein bisschen wieder so zu den Klassikern hin. Man hat ja jetzt auch ein paar Neuverpflichtungen geholt. Also Jasper Stuyven kommt zu der Mannschaft hinzu. Noch einen zweiten Klassikerfahrer auf jeden Fall. Wurde ja jetzt auch nochmal geschrieben, wie die sich da so aufteilen und halt auch so ein bisschen für, ja, erstmal Paul Meunier noch so Orientierungshilfen sind auch, wie man sich da bei den Rennen am besten zurechtfindet. Aber ich glaube, so in spätestens 2 Jahren haben wir vielleicht wieder einen richtig guten Contender für die großen 3, 4, je nachdem, wer am Start ist, da mal ein bisschen aufzumischen.
Ja, 21 ist der gute Freund erst, ne?
Meinst du, dass der Bercora auch so gut fahren kann? Also so semi, also immer so ein Sanremo, okay, aber sowas wie Flandern?
Ja, doch, ich glaube schon. Der ist zwar relativ groß, also ist auch fast 1,90, aber irgendwie wiegt er nicht so viel. Also das Gewicht, was bei Pro Cycling Stats aufgeführt wird von 70 Kilo, ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Da hat er, glaube ich, schon ein bisschen mehr, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so ein ultraschwerer Fahrer und hat, glaube ich, auch einfach einen riesen Motor. So, also ich glaube, der ist halt jetzt auf jeden Fall noch auch schnell, weil er jung ist. Das könnte sein, dass das vielleicht in den nächsten Jahren so ein bisschen nachlässt dann vielleicht, je nachdem, in welche Richtung er sich dann auch spezialisiert. Also, ne, also Tom Steels hat dann auch schon gesagt, so der neuer Tom Boonen sowas in die Richtung. Und auch Tom Boonen war ja am Ende seiner Karriere eigentlich kein Sprinter mehr, sondern ein reiner Klassiker-Spezialist. Ne? Und ich meine, die da vorne mitfahren, die können alle sprinten irgendwie. Ne? Das sind zwar keine reinen Sprinter, aber ich meine, Wout van Aert hat schon Massensprints gewonnen. Auch Mathieu van der Poel, wenn er will, ist er auch richtig schnell. Also die müssen ja auch schon alle eine gewisse maximale Leistung mitbringen, sonst kommst du bei den Rennen einfach auch nicht vorne an.
Aber ist krass, ich habe den gar nicht für so groß wahrgenommen. Also, dass er so 1,87 ist, das schien mir im Fernsehen eher immer so ein bisschen so knapp über 1,80. Okay, krass.
Ich habe den noch nie wahrgenommen, so optisch im Rennen.
Spannend.
Der fährt halt viele so kleinere Rundfahrten im Moment. Und beim Omloop ist er mir irgendwie auch nicht wirklich aufgefallen. Naja, wird sich ändern, glaube ich.
Ja, der ist auch letztes Jahr erst im August oder Mitte des Jahres dann Profi geworden. Krass. Also der ist noch ein halbes Jahr auf jeden Fall in der U23-Klasse gestartet. Da beim Baby-Giro hat er, glaube ich, eine Etappe gewonnen. Und dann im Laufe des Jahres dann Profi geworden, World-Tour-Profi. Und dieses Jahr erst seine erste komplette Profisaison.
Ja, ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Seine.
Kann man machen so, ne?
16 Siege. Wie viel hat Pogacar? Auch nur so viel, ne? Irgendwie.
Ich glaube 14.
Ja. Ja, nee, Paul Meunier besser.
Mehr, oder?
Nee, also Paul Meunier hat dieses Jahr die meisten Siege und hat sogar jemals die meisten Siege in einer Saison aller Franzosen.
Wow.
Also es hat noch nie ein Franzose 16 Rennen im Jahr gewonnen.
Sag mal, ey, Andi, wo sieht man das jetzt mit den Saisonsiegen bei Pro Cycling Stats?
Ja, soll ich dich da jetzt durchführen oder was?
Nein, weil ich der Meinung bin, dass Isaac Del Toro mehr Siege hat.
Ja, vielleicht mit heute, ne? Das kann natürlich sein.
Weil Isaac Del Toro
hat heute auch schon wieder gewonnen.
Ich glaube, der hat 17 Siege oder sowas. Aber wo sieht man das denn? Jetzt machen wir kurz hier eine Schulung für mich.
Eine Schulung?
So, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin auf Mallorca und auf dem Weg dahin, ja, hatte ich Freude mit unserem Partner NordVPN. Ich habe nämlich in mehreren Airport-WLANs abgehangen, natürlich, und auch hier Wohnung, irgendwie zweifelhaftes WLAN, würde ich sagen, und draußen natürlich auch diese Straßen-WLANs. Ich fühle mich auf jeden Fall schon wesentlich sicherer und wohler, wenn ich hier mit dem VPN durch die Gegend laufe und mit euch hier kommuniziere. Und ja, ich hatte mir schon den Spruch ausgedacht, ich bin heute hier vor den Regenwolken hergesurft mit dem Fahrrad, aber hier mit im Internet surfen ist auf jeden Fall die sicherere Variante mit NordVPN.
Ja, tatsächlich, also am besten finde ich eigentlich bei so einem VPN, dass du einfach auch weniger maßgeschneiderte Werbung bekommst. So, das ist für mich, das macht es so viel angenehmer, irgendwie Apps zu nutzen oder auch im Internet zu surfen, weil ich schon sehr affin dafür bin, wenn das mir zusagt, da mal drauf zu klicken. Und das mache ich fast gar nicht mehr. Also das finde ich super. Auch, ne, dass man seine Daten einfach für sich behält und nicht einfach so weitergibt, auch ein wichtiges Thema, finde ich. Und mittlerweile kostet so ein VPN noch gar nicht mehr so viel. Ich weiß noch, so die ersten Abos, die ich damals hatte, da habe ich deutlich mehr für bezahlt. Aber Paul, wir haben einen richtig guten Rabatt hier über unseren Code, oder?
Ja, genau, damit ihr auch so wie der Andi weiterhin Geld spart oder noch mehr Geld spart und nicht in so Shopping-Exzesse reingezogen werdet. Dabei hilft euch natürlich NordVPN. Und da gibt es bei uns einen fetten Rabatt, und zwar auf nordvpn.com/besenwagen. Ja, bekommt ihr sprichwörtlich einen fetten Rabatt. Ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Bis zu 75% auf das 2-Jahres-Abo. Aber je nachdem, welches Produkt ihr natürlich nehmt, passt sich dementsprechend der Rabatt an.
Jo, das Ganze wie immer in den Shownotes.
Also wir haben jetzt hier mal bei ProCycling Stats gerade ein Seminar gemacht mit dem Andreas Stauf als Seminarleiter. Wir haben jetzt rausgefunden, wer wie viele Siege hat. Und Stand heute, Mittwoch, 18.26 Uhr, kann sich ja schnell ändern hier alles.
Mittwoch.
Hat die meisten Siege Tadej Pogacar vor Isaac Del Toro. Also Pogacar 20, Del Toro 16, Manier auch 16 und Melier auch 16.
Auch 16, aber die beiden haben heute gewonnen.
Die sind also quasi...
Ja gut, aber die stehen...
Die Recherche habe ich gestern gemacht. Und bei Pogacar sind halt auch Gesamtwertungen drin, ne? Und Tagessiege aber hat auf jeden Fall Manier die meisten.
Weißt du, wer mich deine Liste überrascht? Ist der Dusan Rajovic von Team Solution Tech Minifantini. Also ich kenne den Fahrer, aber hat auch 14 Saisonsiege. Auch krass.
Ja, viel in der Asia-Tour unterwegs gewesen.
Ja, unter Jano wieder, Nachwuchsfahrer noch für Lotto Development, 13 Siege, okay, krass. Ja, gut, hätten wir das auch geklärt.
Da sind aber auch, das sind jetzt keine Profisiege, die er fährt, ne? Also das sind jetzt, musst du hier
gucken. Eine Kategorie drunter ist Professional Wins.
ja, und da zum Beispiel hat nämlich Del Toro auch nur 15.
Ja, das stimmt.
Die auch. Ich weiß nicht, wo haben die denn was gewonnen, was kein Profi-Rennen war.
Ja, und bei Pogacar?
Naja, keine schlechte Saison jedenfalls gehabt, der Paul Manier. Und was ich mich da gefragt habe, weil jetzt ja auch wir gerade eben im Vorgespräch nochmal über die Verpflichtung vom Team Ineos, wo wir jetzt danach drüber sprechen können, gesprochen haben, dass Manier und ja auch der französische Meister Gaudin fahren jetzt nächstes Jahr beide nicht in einem französischen World Tour Team. Das finde ich schon krass.
Und Vakeleur.
Vakeleur auch, ja.
Und?
Also ich weiß nicht, wann Manier seine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. ich weiß auf jeden Fall, dass er nicht vom Team weg wollte. Das ist natürlich auch immer noch ein Grund, ne? Aber ich glaube, da gab es nicht so richtiges Intention von Decathlon, da mal hinterher zu gehen. Stattdessen hat man sich für Olaf Kohr entschieden. Weiß ich nicht. Also klar, da liegt schon noch was dazwischen, ne? Paul Manier, wie Paul eben schon gesagt hat, hat jetzt noch nicht so die großen Rennen so richtig in den Beinen, aber so als französisches Superteam.
Bruno Amirail auch abgegeben.
Also ich kann es mir nur so erklären, dass man klare Strukturen innerhalb des Teams halt haben würde. Und du hast halt damit einen Olaf Kohl, der ganz klar ein Sprinter ist. Also den kannst du ganz klar in eine Richtung drücken und das Team auch drumherum aufbauen, wenn er irgendwo hinfährt. Und du hast halt dann dieses GC-Team, was sie ja aufbauen. Also die wollen ja ein Superteam werden. Und ich glaube, dass dann so was wie Magnier gar nicht so richtig reinpassen würde, gerade in deren Struktur, weil das irgendwie noch so, der kann ja gerade noch in ganz viele Richtungen gehen. Weißt du, wie ich meine? Also in ganz viele Richtungen gehen.
Meinst du, so weit haben die gedacht?
Also irgendeinen Grund muss es ja geben, dass man jemanden wie Magnier, der ja wirklich einfach jetzt schon letztes Jahr richtig gut gefahren ist, ne? Also der gewinnt als Nachwuchsfahrer ja Mallorca.
Gut, der wird dann auch letztes Jahr irgendwann wahrscheinlich seinen Vertrag verlängert haben. Ne?
Das auch dazu, aber ich kann mir echt vorstellen, dass man bei Decathlon einfach so eine ganz andere Vision hat und so Magnier da gerade nicht reinpasst. Und auch ganz ehrlich, ne, Magnier, der ist ja jetzt bei...
Ich glaube, man hat das nicht gesehen. Also ich habe es jetzt auch nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Ich verfolge den Fahrer jetzt auch schon länger als jetzt die Profizeit.
Echt?
Aber dass er jetzt dieses Jahr so durchstartet, oder auch letztes Jahr schon eine Etappe wäre schon krass gewesen, ne? Aber drei Etappen zu gewinnen, das ist schon immer noch was ganz anderes.
Ja, also ich fand den letztes Jahr schon überragend. Aber ja gut, ich bin jetzt auch kein Scout oder so, aber jetzt ich finde jetzt die Verhandlungs- oder die Vertragspolitik oder Fahrerpolitik von Decathlon jetzt nicht so verkehrt, um ehrlich zu sein. Also man.
Ja, ich wollte nur sagen, dass sie jetzt nicht großfranzösisch ist, so wie es eigentlich bei den französischen World Tour Teams immer der Fall war.
Ja, zum Glück. Also hat ja auch nicht immer zum Erfolg geführt, ne, diese Politik. Muss man auch ehrlicherweise sagen. In der Regel, wenn Teams internationaler geworden sind, sind sie auch erfolgreicher unterwegs gewesen bei der Tour. Und da war ja Agio Désert, La Mondiale, wie sie früher hießen, ja auch schon ein gutes Beispiel. Von daher finde ich jetzt eigentlich so den Weg, den sie da eingeschlagen haben, ziemlich interessant. Ich finde es ja natürlich wirklich, da ist schon das Ding, warum das so gekommen ist, dass Godin wechselt, der französische Meister, von eben Decathlon zu Ineos. Wahrscheinlich wegen Total Energies, die das wahrscheinlich haben wollten, so. Aber gleichzeitig Vaquelin als das nächste französische Ding irgendwie auch dann zu Ineos geht. Das war dann schon sehr, also war jetzt nicht überraschend, weil das Gerücht gab es schon länger, aber dass jetzt beide dahin gehen, finde ich schon interessant.
Ja, also erstmal liegen so ein paar Jahre zwischen den beiden. Ne? Ich glaube, Vaclin ist ja noch auch sehr jung. Godin eher nicht, der ist ja schon so um die 30, oder?
29, glaube ich, ja. Wieso?
Und ich weiß nicht, vielleicht kennen die sich ganz gut. Kann ja auch sein, dass die sagen, komm, gehen wir beide dahin. Aber ich glaube, so ein bisschen unterschiedlich so vom Fahrertyp sind die schon auch.
Ja, nein, das meine ich ja gar nicht. Ich fand es überraschend, dass Decathlon erstmal, also dass Godin weggeht von Decathlon, was ein Superteam werden will, als französischer Meister, zu einem Team Ineos und nicht, dass Decathlon quasi ihn hält oder vielleicht konnten ihn noch nicht halten, finanziell gesehen, keine Ahnung, was auch immer der Grund ist. Und dass Vaquelin als der französische Fahrer neben Celsius wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch bei Natur dann quasi auch zu Ineos geht und nicht bei Decathlon landet. So, das fand ich jetzt schon überraschend.
Vielleicht, ja, ich habe da jetzt nicht so den Draht zu den Fahrern oder weiß, wer da sich was bei gedacht hat. Von daher mal gucken, wie es läuft für die
bei Ineos. Bei Vaquelin muss man wirklich rückblickend sagen, dass der schon echt eine richtig gute Tour gefahren ist, ne? Wenn du guckst, aus welchem Umfeld er eigentlich kommt mit Akea, auch so die Zeitfahren, das ist schon ziemlich krass, so im Kontext gesehen. Ja.
Ich glaube, es haben auch ein paar Profis als Interview gegeben, dass sie, also ich habe das ein oder zweimal irgendwo gelesen, dass jemand eben gesagt hat, die Platzierung von Kevin Vaquelin ist noch wesentlich höher einzuordnen als manche andere Top-10-Platzierungen. Mal sehen, Ineos. Auch spannende Transferpolitik. Haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Dave Brailsford nochmal alles über den Haufen geschmissen.
Ja, was heißt über den Haufen geschmissen? Ich glaube, man hat sich da wieder so ein bisschen neu zusammengesetzt. Ne? Die Teamführung ändert sich ja jetzt auch mit Geraint Thomas, der dazukommt. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Schritt geplant war. Ich glaube, der kam relativ kurzfristig für so eine Entscheidung, also im Laufe des Jahres. Und ja, wenn man jetzt natürlich zu dem Jahreszeitpunkt arbeitest du ja eigentlich schon länger an 2026. Und ja, ist dann natürlich auch ein Zeitpunkt, wo man das neu aufstellen kann, sich neu strukturieren kann. Aber man muss natürlich auch sagen, ne, das ist dann jetzt auch so die heiße Wechselphase. Und ja, ich glaube, bis jetzt haben sie ganz gute Fahrer trotzdem geholt. Und da glaube ich, das war auf jeden Fall schon vorher geplant. Ne?
Was man gehört hatte, war doch, dass mit manchen Fahrern schon so gut wie der Wechsel so gut wie vereinbart war und dass dann wieder abgebrochen wurde, als Dave Brailsford das wieder übernommen hat. Also das habe ich zumindest sonst noch nicht gehört in dem Zusammenhang.
Ja, da konnte man irgendwas zu lesen, das stimmt. Ja, gut, kann sein, ne? Aber ich glaube dann so bei einem Kevin Buckler, da sagst du halt auch nicht nein als Dave Brailsford. Ne? Ja. Also ich glaube, ich weiß ja nicht, um welchen Fahrer es da genau ging.
Kwiatkowski.
Ja, ist natürlich
wird, glaube ich,
nicht so geil.
Kwiatkowski wird, glaube ich, die Mannschaft noch verlassen. Das ist noch nicht öffentlich, oder?
Ja, es steht zumindest noch, zumindest wurde nichts kommuniziert. Ne? Es gibt da auf jeden Fall einige Fahrer, die ja noch nicht irgendwie ihre Wechsel bekannt gegeben haben. Es sind keine riesengroßen Fahrer mehr, aber schon noch große Namen. Michael Matthews zum Beispiel, auch noch nicht kommuniziert zumindest, wo er nächstes Jahr fährt. Und
Pascal Ackermann.
Ja, und Girmay.
Mhm.
Habe ich jetzt irgendwo gehört, soll zu Israel. Oder wie auch immer sie nächstes Jahr heißen.
Zu den drei Fragezeichen.
Ja, zu den drei Fragezeichen Premier Tech, genau.
Habe ich auch gehört. Habe ich aber beides auch gehört, dass es ein Gerücht ist. Und das Gerücht habe ich gehört, dass er wechselt.
Okay.
Also da mehr weiß ich jetzt, also weiß ich wirklich nicht, was davon mehr Wahrheitsgehalt hat oder nicht. Aber das Wechselgerücht, das kursierte schon lange. Und das war schon ein bisschen komisch, weil er eigentlich auch noch einen Vertrag hatte, glaube ich, für nächstes Jahr auch. Und das hat sich dann nochmal so ein bisschen verstärkt, dieses Gerücht, als dann zu diesem möglichen Merger von Intermarché und Lotto Belgien dann jetzt vielleicht kommt. Da gäbe es dann vielleicht glaube ich, eine Möglichkeit für ihn, aus dem Vertrag rauszukommen. Aber ja, wie gesagt, dann hieß es auch, das stimmt überhaupt nicht und davon hat noch nie einer der Beteiligten was gehört. Mhm. Mal sehen. Ich fände es auch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß nicht. Also wenn die beiden Teams jetzt wirklich zusammengehen, hast du natürlich mit Arnaud Deli eigentlich fast einen identischen Fahrertyp. Also die fahren schon sehr auf die gleichen Rennen. Deli jetzt auch ein super Saisonfinale hingelegt. Also da hättest du dann auf jeden Fall zwei Riesenfahrer in der Mannschaft, die du irgendwie unterbringen musst. Und ja, bei Premier Tech nächstes Jahr, wie auch sie dann auch immer heißen oder wo sie angesiedelt sein werden, hättest du ein bisschen mehr Platz, ne, für einen Girmay. Da hast du jetzt nicht so den dominanten Sprinter. Und vor allen Dingen auch, ne, bei den Klassikern auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, würde ich sagen, in der Mannschaft.
Dann gibt es ja noch Fahrradhersteller-Wechselkarussell. Das ist jetzt das Letzte, was ich gehört habe, dass Pinarello zu Q365 geht und bei Ineos bleibt.
Das war jetzt nicht überraschend. Pitcock ist auch bei der Gravel WM wieder auf Pinarello gefahren.
Die News ist ja eher, dass es jetzt nochmal einen Artikel gibt, dass sie wahrscheinlich auch bei Ineos bleiben.
Das ist sicher, dass sie da bleiben, ja.
Nee, das ist nicht sicher, das ist auch wieder ein Gerücht, also, aber das war auf jeden Fall noch so eine Frage, die sich damit beantworten würde.
Ja, also alles, was ich gehört habe, ist, dass es ziemlich, also, dass sie bleiben.
Ja. Ja. Damit wäre Scott raus.
Und das war auch schon relativ, das soll wohl auch echt schon sehr, sehr lange klar sein, weil irgendwie, aber ich glaube, dann geht es dann nicht mehr richtig um Kohle, sondern halt so ein Übergangsjahr, weil Ineos nicht die Zeit hatte, rechtzeitig irgendwie einen neuen Radsponsor zu finden, weil es da so viel, glaube ich, im Hintergrund an Veränderungen gab. Jetzt auch mit Pridesfords Rückkehr und so.
Ja. Ja, damit wäre Scott raus aus der Pro Tour und Cube auch. So jetzt mal aus Marketing-Radhersteller-Perspektive.
Ja. Bei Scott würde es mich interessieren, weil da sind jetzt so Dinge, die ich jetzt gehört habe aus einer anderen Richtung, ist, dass die sich jetzt auch irgendwie rausnehmen das Jahr und ein bisschen, also quasi sortieren wollen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt so. Aber dass die auf jeden Fall erstmal einen Schritt zurück, um dann nochmal wieder richtig reinzugehen. Aber weil, also ich meine, das ist halt eine Marke wie Scott, die braucht die World Tour, glaube ich, auch. Ne? Das ist so eine Performance-Marke. Und die muss im Spitzensport stattfinden eigentlich.
Bike-Rating ohne Scott.
Man muss ja, was man nicht vergessen hat, ist ja jetzt, das im Mountainbike-Bereich hört jetzt auch Nino Schürter auf. So, was ja auch deren Zugpferd war, diesem ganzen Offroad-Thema.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nicht, welche Rolle der dann einnimmt innerhalb der Firma, aber ich denke mal, dass er jetzt auch ein bisschen budgetfrei wird. Und, also auf, wenn die aus der Straße rausgehen und Mountainbike eventuell auch ein bisschen weniger, wie die sich dann in Zukunft aufstellen. Ne?
Dann gibt es nur noch Dangerholm.
Dann gibt es nur noch Dangerholm, ja.
Kennt ihr den?
Ja, klar kenne ich den.
Nee.
Kennst du ihn nicht? Der macht so crazy Scott-Aufbauten.
Bike-Builds.
Den kann man sich echt mal reinziehen auf Instagram.
Das ist eigentlich ganz nice. Dangerholm. Okay. Oder wie Frederik Rassmann sagen würde, Dangerholm.
Habe ich hier irgendwie noch nie Berührungspunkte zu gehabt.
Zu was?
Zu Scott irgendwie. Also ich kenne auch niemanden, der das fährt.
Doch.
So, und deswegen irgendwie.
Lars Teutenberg und Hendrik Werner.
Wer denn? Ja, aber ich glaube, in der Zeit bin ich nie mit denen gefahren. Okay. Ja, wobei, also ja, gut, das hatte ja auch mal das HTC, ne? Ist ja auch mal Scott irgendwie gefahren mit diesem, die hatten ja auch so ein Zeitfahrrad, was ganz gut war, oder?
Ja. Ja.
Na ja, okay. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her.
In der Tat, ja.
Ja, die hatten auf jeden Fall, die sind nicht so gut aus dieser Post-Pandemie Radindustrie-Krise rausgekommen auch. Gab es immer mal wieder, ja, das habe ich mitbekommen, dass sie so ein paar Mal Kurzarbeit noch hatten.
Ich könnte mir vorstellen, dass die so, ich weiß nicht, bei Scott denke ich jetzt nicht so an Einsteigerräder. Die sind halt schon sehr performance-orientiert, zumindest aus jetzt vielleicht unserer Brille. Schon eher so die Hightech-Maschine teurerer Fahrer und Post-Pandemie war auf jeden Fall gut, wenn du so ein bisschen einsteigermarktorientiert warst.
Ja, klar. Ne? Also die meisten, vor allem jungen Leute, die jetzt in den letzten Jahren so angefangen haben, die kaufen sich nicht direkt so ein 5000 Euro Teil.
Nicht direkt.
Das zweite dann.
Müssen wir eigentlich noch irgendein Wort über die Lombardei-Rundfahrt verlieren? Ich habe eins. Ich habe ein Hörerfeedback noch.
Ja?
Ich soll ich dir auch speziell sagen, Andreas Stauf. Bekam eine Zuschrift. Ja.
Ja, okay, dann liest das vor, dann möchte ich kurz noch was zu dem Rennen sagen. Ja.
Ich solle Andreas Stauf sagen, dass er sich mal überlegen soll, wenn Tadej Pogacar weg wäre, dann wird halt Remco einfach alleine mit Vorsprung überall ankommen. Wäre genau das Gleiche.
Ein guter Punkt. Aber bevor, da kann Andi jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ich fand ja dann trotzdem wieder ein Paul Seixas, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, sehr beeindruckend und Quinn Simmons, wo wir mit Andi die Diskussion hatten, dass er eigentlich ein unnötiger Fahrer ist und den, wo ich ein bisschen über diesen Punkt nachgedacht habe und dachte, hat er einen Punkt, aber gleichzeitig auch nicht. Aber vielleicht kann Andi das ja gleich nochmal erläutern, warum es ein unnötiger Fahrer ist. Aber den fand ich überragend gut. Also der war ja saustark, aber wie Andi wahrscheinlich gleich sagen wird, der ist halt immer noch ein Ticken wahrscheinlich zu schwer für solche Rennen. So. Und die anderen Rennen, die ihn auch wieder liegen würden, ist ja vielleicht ein Ticken zu leicht oder ihm fehlt die Explosivität im Sprint, keine Ahnung. Andi, jetzt hast du ja quasi zwei Fragestellungen, einmal von mir und einmal von einem Hörer. Von daher, gerne die Antworten.
Ja, also der Evenepoel würde wahrscheinlich dann schon viel gewinnen, aber jetzt nicht so in jedem Terrain auch wie Tadej Pogacar, ne? Also
die Tour de France zum Beispiel erstmal nicht safe. Der hat
jetzt noch keine Tour de France gewonnen. Und also ich glaube schon, dass ehrlich gesagt Remco auch bei den Klassikern auf Kopfsteinpflaster fahren könnte, wenn man so drüber nachdenkt, aber irgendwie hat er es ja noch nie gemacht. Und naja, aber ist schon auf jeden Fall ein Punkt, aber ich glaube nicht, dass er so komplett dominieren würde, wie es halt ein Pogacar eigentlich macht. Also er gewinnt ja wirklich alles, was er gewinnen will. Und wie auch die Lombardei-Rundfahrt, die ich diesmal auch dann mir angeguckt habe, und zwar einfach so mit das langweiligste Rennen auf jeden Fall.
Aber schön, oder? Schöne Gegend.
Ja, weiß ich nicht. Du siehst halt auch irgendwie...
Nur Wald.
Die zeigen auch irgendwie nicht so viel von der Landschaft, weiß ich nicht. Da gibt es dann immer so diesen Overhead-Shot von diesem Rennen, von diesem Berg da, diese lange Gerade. Da fallen die dann alle ab vom Hinterrad.
Tja. Quinn Simms auf jeden Fall mit der Brechstange. Erstmal Spitzengruppe, dann am Schluss noch fast Podium überlebt. Aber hat nicht ganz gereicht. Vierter nur geworden. Ich habe nur gelesen, ich glaube 6 Stunden, 350 Watt Schnitt.
Ja, wie im Training.
Ja. Ja, also wer es nicht weiß, Quinn Simms kann man auch mal auf Strava folgen. Ist ganz eindrucksvoll auf jeden Fall. Ricky Bobby heißt er da. Wer ihn nicht findet. Ricky Bobby, König der Rennfahrer, ein sehr lustiger Will Ferrell-Film. Auch ein Tipp. ja, fährt eigentlich auch gerne 200 Kilometer trainieren mit 300 Watt.
Ja, weiß ich nicht. Also das kann man, so aus der Perspektive kann man sich das Profil auf jeden Fall mal angucken. Das ist schon, wenn er da zu Hause in den USA ist, so das Wintertraining, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, aber ja, ich meine, so seine Fahrweise mit diesen langen Fluchtgruppen hat er jetzt schon ein paar ganz gute Ergebnisse mit eingefahren. Aber irgendwie, weiß ich nicht, sehe ich jetzt auch nicht, dass der mal so ein Rennen dann halt auch abschießt. Ne?
Andi ist nicht überzeugt.
Und vielleicht ändert er seine Fahrweise auch, ist er noch relativ jung. Ne? Irgendwie, also dafür, dass er so stark eigentlich ist, kommt da für mich zu wenig bei rum. Weißt du ja, was ich meine?
Ja, ja. Also so, du hast auf jeden Fall einen Punkt. So. Also ich sage, also du hast schon recht. Trotzdem ist halt die Leistung irgendwie schon überragend, aber ja, klar.
Sollte er vielleicht mal Sprints trainieren?
Naja, du meintest auch, dass er als Teamkollege auch schwierig ist. Von daher, das war ja auch so ein Punkt, weshalb er so ein bisschen...
Ja, also was heißt, ne, ich weiß jetzt gar nicht, wie er so persönlich drauf ist. Ich meine, er hat ja auch schon so seine Kontroversen ausgelöst auf Social Media. Aber jetzt mal so rein als Fahrertyp, wie setzt du den ein, ne? So in so einer Mannschaft, wo du ja vielleicht einen Leader für solche Rennen auch hast. Oder wie stellst du so einen Fahrer auch zufrieden, weißt du? Der ist ja auch dann unterfordert, wenn du dem sagst, fahr nur die letzten 50. So. Aber wie gesagt, ja, so dieses letzte bisschen, um so ein Rennen halt auch wirklich mal so ernsthaft auf Sieg zu fahren und nicht halt nur durch so eine 200-Kilometer-Flucht, nur in Anführungszeichen, ne? Kannst du mit dem ja auch nicht machen. Also da weiß ja, dass er da nicht mitfahren kann. Aber wie gesagt, ist noch jung, kann vielleicht noch irgendwie in eine andere Richtung gehen. Aber ich kann das einfach nicht so abfeiern. Natürlich krass, dass er da am Ende Vierter wird, aber weiß ich nicht, finde ich seinen Teamkollegen auch immer krass, dass er immer Fünfter wird, wenn es über 200 Kilometer ist, also Tom Squeens. Kannst du, ist ja auch eine krasse Leistung. Also oder da redet man halt nicht so oft darüber, finde ich. Also wir
ja,
jetzt schon.
Doch, wir schon.
Sonst in den Medien werden dann halt so ein bisschen spektakulärere Fluchten größer gefeiert, aber am Ende geht es halt auch um Ergebnis und da, finde ich, kommt halt dabei recht relativ wenig raus.
Das stimmt schon. Ja, zu wenig raus kam auch unseren Kollegen, letzte Woche haben wir es gesagt, Sören Ulbroeks. Hat jetzt doch nochmal ein Interview gegeben, wo er nochmal auch ganz klar den Wechselgrund formuliert hat aus seiner Sicht. Was aber irgendwie auch klar war, will GC als Leader fahren.
Bei einer Grand Tour.
Bei einer Grand Tour.
Ne, muss man dazu sagen. Also er hat ja jetzt auch schon ein paar Möglichkeiten gehabt, mal so bei einer Rundfahrt aufs GC zu fahren. Aber klar, ne, bei der Tour de France oder auch bei allen anderen Rundfahrten, wo ein Vingegaard an den Start geht, ist relativ klar, wer da der Leader sein wird. Und ja, das ist schon dann auch wieder eine Ansage, ne, mit, weiß ich nicht, wie alt haben wir jetzt gesagt, ist er 21? 22 wird er jetzt wahrscheinlich irgendwann werden.
Nee, im Februar wird er 23 sagen. Schon.
Ja, also ist ja, aber trotzdem dann zu sagen, ja.
Hat schon ziemlich viele GC-Ergebnisse hier drin stehen.
Das muss ich jetzt schon machen.
Bei der Vuelta war er ja mal Achter im GC. Aber das war schon 23.
Da war der krass jung, ne? Das ist schon. Ja, da bin ich ja echt gespannt. So, ich glaube, Movistar ist das, selbst wenn er da seine Freiheiten bekommt, aber ich glaube, so auf der Performance-Ebene, ohne dem Team jetzt zu nahe zu treten, ist es wahrscheinlich nicht das Team, was in der Lage ist, dich auf allen Ebenen so vorzubereiten, dass du da ganz von rein fährst. Ich meine, jemand wie heißt der Ami?
Jorgensen
ist ja auch extra weggegangen und meint ja auch deswegen, also der hat ja vorher Höhentrainingslager alleine bezahlt und sich um viele Dinge alleine kümmern müssen. Und ist ja halt auch einen Riesenschritt gemacht, als er zu Wismar gegangen ist. Also ja, ich glaube nicht, dass er da, ich glaube, dass er vielleicht da glücklich wird, wo er Leader ist, aber da sein volles Potenzial abrufen kann, das würde ich jetzt mal in Frage stellen.
Ein geiler Seitenhieb von Patrick Lefebvre letzte Woche aus seinem Statement zum Cian Uytebroeks Wechsel war auch noch, er ist ja dieses Jahr gar nicht so schlecht gefahren jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Bei der Tschechien-Rundfahrt ist er ja sogar Zweiter im GC geworden, aber da ist unser Junior Le Cerf hat gewonnen. Das hat er nochmal so als quasi Beleidigung an Cian Uytebroeks gesagt.
Ja, mal gucken, was aus dem wird. Also, ich kann mir halt echt auch vorstellen, dass da einmal so ein bisschen der Versenkung verschwindet bei Movistar.
Nächste Runde, Trainingrunde.
So, ich fange jetzt jede Werbung heute an, damit, dass ich auf Mallorca bin. Passt einfach gut dazu und eine Sache vermisse ich auf jeden Fall krass. Wer vergangene Besenwagenfolgen schon gehört hat. Wir haben seit einer Weile Aidsleep am Start, zumindest Paul und ich. Und wir sind krass überzeugt von dem ganzen Aidsleep. Wer es nicht gehört hat, ist ein Matratzencover, ein smartes Matratzencover, das für dich die Temperatur einstellt auf dem, worauf du schläfst. Also kannst du kühl schlafen, warm schlafen, so wie dir das beliebt. Und die Wissenschaft sagt, wenn du etwas kühler schläfst, schläfst du tiefer. Man gewöhnt sich sehr schnell dran und es ist wirklich sehr geil. Und seit wann haben wir das, Andi? Weißt du es noch?
Ja, ist jetzt, glaube ich, gut 2 Monate hast du das.
Ja, also diese 2 Monate kann ich auf jeden Fall eisenhart in meine Whoop-Schlafstats gehen und habe Rekordmonate, diese 2. Also Schlafqualität einfach beste des Jahres in diesen 2 Monaten. Also glaubt mir, ich laber nicht nur, Aidsleep, ich bin Fan.
Ja, bei mir ist es auch so, ich pendle ja gerade zwischen Berlin und Düsseldorf und die eine Sache, die ich in Düsseldorf wirklich vermisse aus Berlin, ist mein Bett, wo auch das Aidsleep-Cover drauf liegt. Aber ja, ich freue mich wieder darauf, wenn ich bald in Berlin bin und dann wieder in meinem schönen, wohltemperierten Bett schlafen kann.
So ist das mit Berlin. Wenn man da ist, ist gut. Und wenn man weg ist, vermisst man es nicht. Ja, das ganze Ding hat natürlich einen ordentlichen Price-Tag, muss man zugeben. Aber mit dem Code Besenwagen, beziehungsweise über aidsleep.com/Besenwagen, gibt es das Ganze zumindest mal ein bisschen günstiger. Da kann man bis zu 350 Euro sparen, je nachdem, welchen Pod man sich aussucht und welche Optionen dazu. Man kann das Ganze 30 Tage lang testen und zurückschicken, falls es einem nicht gefällt. Also man könnte mal gucken, ob man auch einen Rekordmonat schläft oder nicht. Und es gibt verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Also man kann das Ding natürlich direkt kaufen aus der Portokasse oder es gibt mit Klarna 2 Optionen, entweder erst in 30 Tagen zahlen, also man könnte dann diesen Trial quasi voll ausnutzen und wenn man sagt, gefällt mir nicht, schicke ich es wieder zurück. Oder du kannst das Ganze in 3 Ratenzahlungen zinsfrei aufteilen. Das geht auch mit Klarna. Also für alle, die es jetzt nochmal genau wissen wollen, was das genau ist, was es kann, welche Optionen habe ich, checkt's aus, aidsleep.com/besenwagen und alle Infos auch nochmal in den Shownotes.
Ich finde, also Movie Star halt einfach, es ist einfach Entertainment für mich. Wir reden da auch viel zu wenig drüber. Leider reißen die halt nichts, aber eigentlich hätte ich da gerne viel mehr Einblick in dieses Team, weil ich glaube, geht's schon richtig lustig zu.
Movie Star ist so ein Team wie Direct Energies. Es ist so, ja, die sind da, die Sponsoren History. Verlängern irgendwie auch immer. Da ist eigentlich auch, glaube ich, Kohle da. Bei Movie Star wahrscheinlich nicht ganz so viel im Verhältnis irgendwie zu anderen World Tour Teams, aber so richtig kommt nichts bei rum. Und das finde ich so krass. Weißt du, es gibt ja, also das ist so ein Team, ist einfach nur da.
Ja, aber das Team ist ja so, das hat ja voll die krasse Historie, ne? Also, es geht ja aus super vielen alten Teams
hervor. Ich glaube, die haben 7 Saisonsiege oder sowas.
Banesto, Onze, früher, die haben ja ultra viel gewonnen, ultra krasse Fahrer gehabt und jetzt so wirklich die letzten, es ist ja auch noch, keine Ahnung, mit Valverde haben die ja auch noch voll viel gewonnen und erst so danach, jetzt hier die letzten 2, 3, 4 Jahre ging es ja so richtig, also was heißt den Bach runter, aber kommt ja nicht viel, kommt
ich
wirklich
muss mal
nicht
hier
viel rum.
Radsport-Historiker spielen, Basti. Ja. Onze hatte mit dem Team nichts zu tun.
Echt? Genau. Das war ein anderes
Onze
Team.
War dann vorher Castepagne.
Ah, Bingo.
Und davor stimmt, hießen die dann Illes Balear. Die hatten mal hier, Mallorca war Sponsor bei denen.
Ja.
Ja, und davor natürlich Banesto. Und davor hießen die noch Reynolds, die gibt es schon seit 1980.
Ja, das ist immer derselbe Manager, oder?
Ja, stimmt, Basti. Eusebio Unzue macht tatsächlich schon seit 1980 den General Manager.
Seit 1980, wow. Krass. Alter, 45 Jahre.
Ja, also ich glaube, zwischendurch war der auch mal ganz normal so Sportdirektor, aber von Reynolds war er damals schon General Manager und dann jetzt, muss man
das
sagen.
Das wäre auch ein guter Podcast-Gast.
Ja, er wollte auf jeden Fall die letzten Jahre schon mal so ein bisschen zurücktreten, das hat er nicht gemacht, weil sein Sohn, Sebastian Unzue, der ist ja auch der Manager von der Frauenmannschaft von Movistar. Mhm. Und der sollte dann eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das Männerteam übernehmen. Das haben sie jetzt irgendwie noch ein bisschen aufgeschoben. Also die machen nach wie vor die Teams weiter. Und ja, Eusebio Unzue ist schon 70 Jahre alt, also schon ein paar Jahre im Sport gemacht.
Ja, der hat was zu erzählen, denke ich mal. Alright, Boys. Ich würde sagen, wir machen jetzt alle mal wieder ein bisschen Urlaub und sehen uns nächste Woche. Ja,
ja, dann hoffen wir mal auf stabileres Internet.
Stabileres,
nicht.
Stabileres Wetter, stabileres Internet.
Weil, ey, das sieht bei dir im Hintergrund aus, wenn du irgendwann in den Alpen wärst, da liegt Schnee auf dem Berg, aber es sieht, glaube ich, nur so aus.
Ja, es sieht nur so aus. Ist auch blauer Himmel mittlerweile. Nächste Woche Big News.
Mit dem Cliffhanger verabschieden wir uns.
Ciao.
Ciao, ciao.